und noch mehr über seine Ruhe reden. Mit ganz praktischer Zielsetzung. Ich will wieder vorlesen jenen Abschnitt aus der Heiligen Schrift, auf den wir uns beziehen, das Hebräer 4, die Verse 1 bis 13. Das kann man nicht genug hören. Ich knüpfe also an jener Predigt, die vor drei Wochen, stimmt das, gegeben wurde. Ja, wir haben viele Gastredner. Nächstes Mal bin ich wieder, das in, glaube ich, vier Wochen hier. Müsste schon abends kommen. Okay. Und dann hören wir gleich ein Beispiel, wie das aussieht. Ich lese mal den Text vor und dann kommt das Beispiel. So lasst uns nun mit Furcht ist jetzt hier die Abkürzung von Furcht des Herrn, also mit ganzer Hingabe, darauf achten, dass euer keiner dahinten bleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir einkommen zu seiner Ruhe. Das soll heute Vormittag geschehen, ein heftiges Plädoyer, dass keiner von uns zurückbleibt und nicht in seiner Ruhe landet, sondern in der Unruhe bleibt. Denn es ist auch uns verkündigt, gleich wie jenen, das waren die Kinder Israel in der Wüste, aber das Wort der Predigt half jenen nichts, da die es hörten, nicht mit Glauben verbunden hatten. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er spricht. Und nun kommt das Gegenteil von dem, was er nicht geben wollte. Ich schwur meinem Zorn, sie sollten zu meiner Ruhe nicht kommen, nämlich jene, von denen die Rede ist, aus der Geschichte Israels, die in der Wüstenwanderung ihren eigenen Willen durchsetzten. Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt fertig, denn so spricht er an einer anderen Stelle der Schrift von dem siebten Tage, und Gott ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken. Gleichwohl heißt es an dieser Stelle abermals, sie sollen nicht kommen zu meiner Ruhe. Und da es nun bestehen bleibt, dass etliche sollen zu Gottes Ruhe kommen, um die, denen es zuerst verkündigt worden ist, nicht dazu gekommen sind, um des Ungehorsams willen, bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute, auch heute ist ein solches Heute, und sagt durch David nach solcher langen Zeit, wie eben gesagt ist, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket oder verhärtet eure Herz nicht. Denn wenn Josua sie hätte zur Ruhe gebracht, würde Gott nicht hernach von einem anderen Tag geredet haben. Und nun kommt der entscheidende Satz. So ist also noch eine Ruhe, eine weitere Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. Ihr Lieben, das ist die Lebenskunst, die wir uns aneignen müssen. Wir ruhen von unseren Werken. Wie das aussieht, das soll dann die Predigt nachher ein wenig darstellen. So lasset uns nun fleißig sein, hineinzukommen zu dieser Ruhe, auf dass nicht jemand zu Fall komme im gleichen Ungehorsam. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis das es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Es geht darum, dass wir den ganzen Frieden und die ganze Ruhe Gottes, auch gerade so in unseren Alltagsbezügen, wenn es darum geht, dass wir dies und jene Aufgabe zu erfüllen haben oder dies und jenes Werk zu tun haben, dass wir dann doch von unseren eigenen Werken ruhen und sehen, wie der Herr das entscheidende Stelle macht. Und das möchte uns jetzt Heiner, der ein wenig vermitteln. Heiner, kommst du nach vorne? Der das im Rahmen seiner Arbeit, als darum ging, irgendeine Vorrichtung, eine Einrichtung zu fertigen, wie das aussieht.
Ja, guten Morgen. Mein Bericht liegt ungefähr 3 Wochen zurück, betrifft mein Büro, meine Firma. Und dort war Folgendes passiert. An dem Morgen traf ein Messgerät ein, das ich für eine Anlage brauchte, die wir auszuliefern hatten in die Schweiz. Und das war sehr schön, und auf dieses Messgerät hatten wir circa 9 Wochen lang gewartet. Das war das letzte Bauteil, was noch fehlte, um diese Anlage ausliefern zu können. Die Katastrophe stellte sich ein, als wir das auf den Prüfstand brachten und feststellten, dieses Teil war falsch geliefert worden. 2 Reaktionen. Die erste Reaktion war, dass ich dem Herrn gesagt habe, ich vertraue dir. Auch im Herzen wusste ich, dass ich kann dir, Herr, vertrauen. Denn das habe ich die letzten 17 Jahre der Berufstätigkeit, die ich jetzt habe, immer wieder erleben können, dass der Herr das irgendwie wunderbar führt und das Geschäft voranbringt. Und das habe ich dann auch soweit gesagt, auch in die Firma hinein. Aber die zweite Reaktion, die war falsch. Und davon möchte ich auch jeden heute unter uns warnen. Das war nämlich die Reaktion, es kann ja nicht schaden, wenn man ein bisschen nachhilft. Und das Nachhilfen, das bestand da drin, dass ich auf mein Talent, in Anführungsstriche, vertraute, wenn ich jetzt noch ein bisschen den Telefonhörer schwinge und an dem Hersteller dieses Messgeräts ein bisschen Dampf mache und andere Möglichkeiten noch suche, einen Ersatz zu finden für dieses Gerät, dass dann dieses Problem sich vielleicht lösen würde. Ganz falsch. Während ich anfangs noch relativ glücklich war und zufrieden war, stellte sich eine furchtbare Unruhe ein, denn ich stellte fest, dieser Hersteller war wirklich nicht in der Lage, das war eine Handanfertigung, innerhalb der nächsten 9 Wochen, also 2 Wochen später wollte ich das Ding in Betrieb nehmen, nämlich ein solches Messgerät zu liefern. Und das zweite war Ersatz, weit und breit nicht zu sehen, weil das war ein ziemliches Spezialgerät. Und ich habe den ganzen Tag damit zugebracht, zu telefonieren, im Internet zu gucken und diese üblichen Dinge zu machen. Und am Ende war die Erkenntnis, keine Chance, nichts zu bekommen. Und dann habe ich eine Nacht darüber geschlafen und am nächsten Morgen habe ich gesagt, Herr, es muss jetzt anders laufen, es muss wirklich ganz anders laufen. Und dann habe ich mir zunächst das Wort genommen und ich habe schöne, schöne Worte bekommen. Aus dem Psalm ein Wort, das mich wirklich ansprach. Ich will dich mit meinen Augen leiten und will dir zeigen den Weg, den du gehen sollst. Dinge, die weit über das hinausgehen, was dieses Messgerät betraf. Und indem ich darüber nachdachte und den Herrn dankte auch dafür, habe ich dann angefangen, auch ihn zu preisen, angefangen, ihn zu loben und Lieder zu singen, die ich kannte und auch diesen Text zu vertonen und war nach ein paar Minuten schon ganz, ganz weit weg. Das Problem war hinter mir und ich spürte, wie die Ruhe Gottes einfach kam. Ruhe kam. Und während ich sang, klingelt plötzlich das Telefon und der Hersteller von dem Messgerät war dran und sagte, er weiß auch nicht woher, aber irgendwo in seiner Firma hat er noch einen Restbestand von diesem Gerät entdeckt. Das hätte er mir ruhig früher sagen können. Und das Gerät würde noch geprüft und würde rausgehen und ich könnte damit rechnen, dass ich nach dem Wochenende es dann bei mir hätte. Und dann habe ich dem Herrn einfach gesagt, das ist toll, Herr, du hast das gemacht. Ich habe diese Sachen an dich abgegeben und du bist derjenige, der die Firma führt und der das voranbringt und nicht meine Kraft und nicht meine Unruhe. Und die Ruhe hat dann noch zusätzlich in Freude übergesprungen. Das wollte ich euch erzählen.
Ja. Der Herr hat es schon vorher gesagt, schon vor 2000 Jahren. Und er ist die entscheidende Stimme. Ein tolles Zeugnis, ein tolles Beispiel dafür, wie wir in sehr praktischen Angelegenheiten unserem Herrn vertrauen können, dass er für uns wirkt. Und wenn er für uns wirkt, und wenn er für uns arbeitet, und wenn er für uns das Entscheidende getan hat, dann brauchen wir wirklich nicht unsererseits all das zu wiederholen oder auch machen zu wollen, dann werden wir in der Unruhe landen. Wir haben gehört vor 3 Wochen, dass wir Frieden mit Gott bekommen können, weil Gott alle Verbindlichkeiten, alle Lasten, alles, was zwischen ihm und uns steht, gleichsam auf sich übernommen hat und das abgetragen hat, indem er für uns gelitten hatte, den Tod schmeckte und krank wurde, krank gemacht wurde durch die Schläge der Knechte und der Soldaten am Kreuz. Und wo so wirklich all das übernommen hat, was wir eigentlich als Strafe für unseren Vertragsbruch, nämlich mit Gott Frieden zu halten, hätten auf uns nehmen müssen. Und er macht uns gerecht und durch Gerechtigkeit, ihr Lieben, können wir Frieden mit Gott haben und genießen, tiefen, wunderbaren Frieden. Aber dann will der Herr noch mehr tun. Er will nicht nur uns Frieden geben, sondern auch Ruhe. Und Ruhe bedeutet das, was wir gerade gehört haben, dass Mühsal und Hektik und das Bestreben, selbst alles lösen zu wollen und in die Hand zu nehmen und es doch nicht zu schaffen, dass das ein Ende findet, weil unser Herr uns so lieb hat, dass er hineinkriecht in unser Leben, in unser Inneres, in unsere Lebensumstände und dort die entscheidenden Dinge für uns regeln möchte. Und wenn wir befreit werden von Plage, von Mühe, Mühsal, ihr Lieben, dann resultiert daraus göttlicher Frieden. Friede 2, und der führt zu einer inneren Ruhe. Und wenn es etwas gibt auf dieser Erde, was es lebenswert und lohnenswert macht zu leben, dann ist es dieser göttliche Frieden, der nichts zu tun hat mit Passivität oder Lethargie, sondern der eine ganz interessante Mischung ist von Engagement ohne Hektik, ohne Spannung, ohne Angst und göttlichen Frieden eben. Und das haben wir vorhin gelesen, gehört aus der Hebräerbriefstelle, wo uns der Herr sagt, dass wir durch Glauben eingehen sollen in seinen Frieden. Glauben, das heißt, ich vertraue ihm tatsächlich ganz konkret für einen jeweiligen bestimmten Einzelfall, dass der Herr das gelöst hat. Also als ich jetzt gestern war es, noch ein, zwei Mal meine Predigt so durchging, merkte ich, wie der Herr sagt, du, geh ein wenig weg von dem, was du da so aufgezeichnet hast, und sag es meiner Gemeinde, dass ich sie beschenken will mit diesem praktischen Frieden, mit dieser tiefen Ruhe in konkreten Lebenssituationen. Und ich spüre, wie der Herr gesagt hat, das ist nur erlebbar, wenn, so wie eben durch Heiner uns geschildert, wir das anwenden in Einzelfällen. Das allgemein zu erleben, wird nicht möglich sein. Allgemein kann man es erleben bis zu einem wunderbaren Grade, in dem wir Frieden mit Gott bekommen im Hinblick auf diese Grundkonfliktsituation, die jeder Mensch hat, der natürlicherweise lebt und noch nicht eine Wiedergeburt erfahren hat. Wer dann den Herrn annimmt, der bekommt diesen tiefen, schönen, allgemeinen Frieden. Und dazu möchte ich werben. Das ist ganz, ganz kostbar. Aber es gibt eben eine Steigerung, die das Volk Gottes erleben soll. Und diese Steigerung sieht so aus, dass wir in den vielen einzelnen praktisch vorhandenen Fällen diese wunderbaren Wahrheiten anwenden. Und am besten fang mit einer an, nicht gleich mit zwei oder drei oder der Aussage, oh, das ist so schön, das muss ab jetzt in mein Leben hinein, das ist noch zu allgemein, noch zu wenig konkret. Ich kann mir vorstellen, dass es kaum jemanden gibt, der nicht so einen Anlass in sich weiß oder bei sich sieht, der, wenn er ihn bedenkt, ganz schön in Unruhe hineinstößt und der auch Unruhe erzeugt, wenn man nicht an ihn denkt, weil das Ding in uns, in tieferen Schichten doch wirkt und arbeitet und uns den Frieden nehmen will. Und der Herr sagt dir, du, was du heute hörst, hat nur dann Auswirkungen, wenn du es einbeziehst in deine Lebenssituation. Vermenge das, das Wort haben wir vorhin gehört, vermenge das mit deinem Leben und erkenne dann, dass ich dort wirken will. Und er will das so machen, dass er dir sein Wort dazu reicht. Entweder Worte, die du kennst, oder Worte aus prophetischen Äußerungen, die du vernommen hast, die dir zugesprochen worden sind, oder aber auch Worte, die du erst suchen musst und die du mit wachem Geist und wachem Sinn in der Schrift suchst. Du wirst fündig werden und das Wort wird hineinfallen in dein Inneres und du wirst merken, das ist für mich gegeben, das ist mein Wort. Und dann hältst du es fest und dann wirst du erleben, wie aus diesem Wort Kräfte und Ströme von Frieden, von Antwort herausquellen. Und wenn du es aufgreifst, das ist dein Glauben, dann resultiert daraus dieser Glaube, sofern, das war eine andere wunderbare Lehre, die wir eben einer gelernt haben, die ihr aus dem Wort Gottes kennt, sofern wir keine anderen Hilfen auch noch beanspruchen wollen, zusätzlich, quasi konkurrierende Hilfen. Nach dem Verfahren doppelt ist besser, dreifach noch besser, am besten so ein ganzes Sortiment von Hilfen, die nehme ich alle und dann wird nichts daneben gehen können. Weil ich würde sagen, denkst du, dann erst recht. Der Herr hat es nämlich an sich, dass er sich zurückzieht, wenn er sieht, dass wir ihm faktisch nicht vertrauen, indem wir das, was wir von ihm erreichen wollen, noch zusätzlich von anderen Quellen und Ressourcen her an Sicherheit beanspruchen. Dann zieht er sich zurück. Und das ist ganz wichtig, dass wir also uns völlig auf den Herrn allein verlassen. Und dann kommt die Ruhe. Und dann sagt er, das habe ich übernommen. Und dann wird es interessant. Und wie das jetzt im Einzelnen aussieht, ihr Lieben, das wollen wir uns noch ein wenig anschauen. Uns wird gesagt, aus dem Wort, das ich vorgelesen habe, es gibt noch eine weitere Ruhe. Eine Ruhe, die so aussieht, dass wir von unseren Werken ruhen, wie Gott von den Seinen. Also erstmal ist es schon ganz schön interessant, wahrscheinlich für einige völlig neu, dass Gott nach der Schöpfung nicht mehr gearbeitet hat. Auch nicht so, dass er sich übernommen hat damals, dass er sich erstmal erholen muss. Davon kann keine Rede sein. Ich glaube, dass Gott, wenn er wollte, mit Leichtigkeit viele Welten schaffen könnte. Ganze Galaxien und alles Mögliche, was nur denkbar ist, schaffen könnte. Mit einem Wort. Aber er wollte nicht. Das Entscheidende hat er getan. Und seitdem ruht er. Und das heißt also, all das, was wir brauchen, ist schon da. Wir sollen auch von unseren Werken ruhen. Ihr Lieben, das ist eine fatale, eine paradoxe Situation, dass unser Herr, unser Beispiel, unser Vorbild, dass er von seinen Werken ruht, aber sein Volk ackert und schuftet noch. Nein, wir sollten auch ruhen. Das ist die große Einladung. Ich muss es noch ein bisschen spezifizieren, damit wir uns dann nicht an dieser Stelle irgendwie verkehrt orientieren. Aber es bleibt dabei, jene Werke, die unser Leben verändern sollen, die entscheidenden Fortschritte bringen, die uns herausbringen sollen aus irgendwelchen jetzt vorhandenen Betrugen, jetzt vorhandenen Nöten, diese Werke sind gemeint. Die sollst du nicht tun, die sind schon da. Also, nimm doch seine Werke. Vor Jahrzehnten gab es mal so einen Flyer, der an manchen Autos hing, als damals die Gottes-Tod-Theologie im Schwange war, bis so noch 25 Jahre her. Da gab es so einen Flyer, der lautete, dein Gott ist tot, Fragezeichen, nimm doch meinen. Und der Herr sagt dir, du willst Werke tun? Nein, nimm doch meine. Ihr Lieben, das ist eine feste Aussage, die musst du einspeichern, du musst nicht, aber ich rate es dir, einspeichern in dein Denken. Und zwar so intensiv und so stark, dass es wirklich gegenwärtig ist für dich. All das, was du an großen Taten oder Handlungen oder Abläufen bräuchtest, ist schon da, in der unsichtbaren Vorform da. Es ist wirklich da. Du kannst seine Werke nehmen. Im Glauben kannst du nehmen. Der Herr hat sie so am Beginn der Welt in Gang gesetzt und das durch das Kreuz aktiviert. Sie sind für seine Kinder als Erbschaft da. Eine Erbschaft muss nicht erarbeitet werden, muss nicht errungen werden. Das ist wirklich da, ihr Lieben. Und wenn du das so buchstäblich wie nur denkbar jetzt innerlich annimmst und verstehst und abspeicherst, dann hast du richtig reagiert. Der Herr will noch, dass du dieses und jenes an Arbeit tust. Aber die herausragenden Werke, die die großen Veränderungen in deinem Leben bringen sollen, die mögest du bitte nicht selbst fabrizieren. Das will der Herr tun. Und das tut er in einer ganz interessanten Weise. Er möchte, dass er die Friedensperson ist, Frieden in Person ist, in dich hineinkommt. Weißt du, wenn du die Unruhe in dir herausdrücken würdest, dann hättest du immer noch keinen göttlichen Frieden. Das wäre eine gespannte Ruhe, aber nicht göttlicher Frieden. Friede ist eine Person. Und er will in dir wohnen und regieren, sodass du dann wirklich merkst, er übernimmt das für mich. Und ihnen habe ich damals vor 3 Wochen gesagt, es gibt eine Steigerung von dieser göttlichen Lehre über Frieden und Ruhe. Und die wollen wir uns heute einmal ansehen. In Jesaja 58 ist sie uns exakt beschrieben. Wir haben dieses Kapitel vor Monaten schon einmal uns genauer angesehen. Da ist die Rede davon, dass sein Volk Gnade für sich nehmen soll, um Gnade weiterzureichen. Und das sieht dann so aus, dass das Volk Gottes dann darauf achten soll, dass sie nicht herrschen, nicht unterdrücken, niemanden knechten, nicht mit Finger auf Menschen zeigen, nicht belasten, nicht ausnutzen, sondern dass sie Menschen freilassen, freigeben, begnadigen, segnen und Frieden geben. Dass sie jedes Joch wegreißen. Lasst mich mal einige Verse nur zur Erinnerung euch so vorlesen. Ich bin bei Jesaja 58, Vers 6. Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, und reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entziehe dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen. Jetzt kommen die Auswirkungen, jetzt kommen die Segenswirkungen dieses Handelns. Wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit, die von Gott kommt, wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Das sind diese Verse, die das so beinhalten, ausschnittsweise. Was geschieht, wenn wir Gottes Gnade nehmen und weiterreichen, wirklich weiterreichen und freigeben? Und nicht Menschen versklaven, dass sie in irgendeiner raffinierten Form doch uns zunutze leben und wirken, sondern dass wir sie wirklich freigeben. Auch nicht hintenherum in irgendeiner raffinierten Weise sie ausschlachten, sondern geben, geben und segnen und freilassen. Dann handelt der Herr gewaltig. Man fragt, könnte sich fragen, gibt es noch eine Steigerung? Jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie. Ich lese jetzt zwei Verse vor, die zum Teil gar nicht mal so animierend klingen, aber wenn wir sie richtig verstanden haben, dann doch. Wir gehen einfach weiter. Wir lesen Vers 13 und Vers 14. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst und meinen heiligen Tag und den Sabbat Lust nennst oder Wonne auch nennst, und den heiligen Tag des Herrn geehrt oder ehrenhaft. Wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust am Herrn haben und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und ich will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob, denn des Herrn Mund hat es geredet, ihr Lieben. Diese beiden Verse sind hochinteressant, auch die sind einfach animierend. Sie sind eine Botschaft für uns heute. Allerdings muss man sie dechiffrieren. Wir brauchen den richtigen Zugang dazu und dann werden wir merken, wie der Zusammenhang ist zu den Versen davor und was sie uns heute zu sagen haben. Der Zusammenhang ist der, dass der Herr sagt, es ist gut, wenn ihr meine Gnade in dem eben beschriebenen Sinne weiterreicht. Eure Gemeinschaft wird wachsen und sie wird reich werden. Ihr werdet als Freigelassene, als solche, die in dieser göttlichen Freiheit leben und wirken, ein einziger Segen sein. Aber dann sagt er, aber kehrt doch noch einmal zurück zu der Ausgangssituation. Die Ausgangssituation ist die, dass ihr wirklich nur für euch, es geht jetzt mal nur für euch, dass ihr es dabei bewenden lasst, euch beschenken zu lassen von mir. Also der Herr führt uns jetzt so in die Gegenständlichkeit, in das Buchstäblich hinein und will uns sagen, lasst uns nicht so schnell weitergehen und gewaltige Dinge sagen. Ich will euch was mitteilen, was mir im Herzen ist. Ihr habt richtig gehört, als ich gesagt habe, dass ihr in meine ewige Ruhe eingehen sollt. Ihr sollt wirklich entspannt leben. Ihr müsst wohl arbeiten, unbedingt, muss ich noch einmal ausdrücklich sagen. Ja. Wo es irgendwie geht, arbeitet, wo ihr, mein Rat jetzt, wo ihr vielleicht gerade zur Zeit arbeitslos seid, sucht eine Stelle, wo ihr sinnvoll arbeiten könnt. Zum Beispiel die Gemeinde. Oh, wir wissen so viele Stellen. Und demnächst kommen noch mehrere. Aber das war gar nicht jetzt der Sinn der Predigt. Der Herr will uns sagen, ich habe etwas Besonderes mit euch vor. Ich möchte euch erleben lassen, was geschieht, wenn man mein Wort wirklich in dem von mir gemeinten Sinne buchstäblich anwendet. Ihr seid zu kostbar, als dass ihr euch abmüht. Und in Situationen von Verlegenheit und von Not, in Spannung, wenn irgendwas fehlt, wie in dem einen gegebenen Beispiel, oder was gebraucht wird, oder was dazwischen läuft, oder irgendein Fehler auftritt, dafür bin ich da. Dafür bin ich da. Gebt das wirklich an mich ab. Und geht in eure Ruhe hinein. In den großen Dingen, in den kleinen Dingen. Gestern habe ich ein kleines Ding, ein ganz winziges Ding erlebt. Aber ein schönes, ein schönes. Ich habe seit einigen Monaten einen neuen Drucker für meinen Computer. Und nettes, etwas lautes Ding, aber ansonsten nett. Aber so nach 3 Monaten gab er seinen Geist auf. Vor 2 Wochen. Und ich wollte es nicht wahrhaben. Und ich habe die Hand auf das Ding gelegt. Deswegen eigentlich nicht, ja. Aber es hat zunächst noch nicht geklappt. Und ich bekam den Rat von allen Seiten, schmeiß es weg, war so und so billig, taugt nichts, kauf was Neues. Aber ich hatte mir den Eindruck gehabt, nein, ich mache das nicht. Irgendwas sagte mir, das Ding ist doch heil. Und über 2 Wochen blieb ich bei meiner Haltung. Und dann kam ich auf den genialen Gedanken, meinen genialen Schwiegersohn zu fragen. Den Fabi. Und der Fabi sagte, ohne das Ding gesehen zu haben, du, das ist heil. Ich bin davon überzeugt. Ich habe ein ähnliches Ding, es hat auch einmal gemuckt, es ist heil. Glaub mir das. Und er kam, hat dann mit irgendwie einem Mediziner mit einer Spritze da Tinte reingespritzt und so weiter. Aber es ging nicht. Aber er war völlig unerschrocken. Ich auch. Ich hatte einen tiefen Frieden gehabt. Tiefen Frieden gehabt. 79 Euro Frieden. Und ich schaute ihn an und fragte, was machen wir nun? Dann schaute er auf das Ding und drückte eine Klappe für die Farbpatronen. Nochmal tief rein, denn er merkte, es war ein bisschen offen. Und dann ging er wieder. Das sind die Minimalereignisse. Es gibt Maximalereignisse, wo der Herr das genauso kann. Wo er Hilfe und Heilung geben will. Aber der Herr will dir sagen, alle Werke sind da. Sie sind wirklich da. Du sollst in deine Ruhe hineingehen. Nun lesen wir in diesem Abschnitt, ihr Lieben, ich lese mal vor die anschlüssigen Worte. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst. Also nach einer anderen Besetzung ist es so, als ob die Füße sich verselbstständigen wollen. Ja, das kommt ja vor. Ja, wir sind so in Rotation, dass ohne Impulse uns zu geben, wir einfach schon loslaufen. Ja, kennt ihr das? Ja, du denkst nicht, du entscheidest nicht, aber du ackerst schon. Ja, so ungefähr. Das ist hier gemeint. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tagen und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Meine Frage an euch, eure Frage an mich. Lieber Pastor, was willst du damit sagen, dass wir zum Sabbat zurückkehren müssen? Ist das deine neue Theologie? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wir kehren doch nicht in den alten Bund zurück, sondern wir erobern oder wir verstehen und wenden den alten Bund völlig neu an mit den Gesetzmäßigkeiten, den Wahrheiten des neuen Bundes. Und deswegen hatte ich vorhin Hebräer 4 vorgelesen. Ihr Lieben, Sabbat heißt Ruhe. Ruhetag. Heißt nicht Samstag, sondern Ruhetag. Und der Herr hat gesagt, mit dem neuen Bund ist eine neue Form von Sabbat eingetreten, nämlich der ewige Sabbat. Wie der Herr selbst, wie Gott der Vater von seinen Werken ruht, sollen wir ab jetzt auch von unseren Werken ruhen. Und zwar in folgendem Sinne, dass wir alles, was uns nervös machen will, alles, was uns anstreiben will, jetzt besonders loszulegen und zu rotieren und hektisch zu werden und zu paniken, all das, was uns veranlassen will, die Kräfte zu verdoppeln, eine zusatzberufliche Tätigkeit noch irgendwie zu suchen, denn die Abendstunden könnte man ja auch noch nutzen zur Arbeit, all das, was sich veranlasst, aufgrund von Angst und Druck und Pression, dich einzuschränken oder zu Höchstleistungen zu kommen, all das tue beiseite. Und arbeite ganz entspannt, ganz normal, in göttlichem Frieden, zu Ehre deines Herrn und zum Wohle deines Chefs. Einfach das, was dir vor die Hände kommt. Das tu wirklich. Da sei fleißig. Da sei hingegeben. Nicht hektisch, sondern jemand, der mit Freuden und mit Bejahung seiner Arbeit und seiner Umgebung so praktisch dient. Und alles, was du brauchst, um aus bestimmten Drangsalsituationen oder Nöten herauszukommen, das überlass den Herrn. Du arbeite weiter wie gehabt, fröhlich, locker und entspannt, ein wandelnder Segen für deine Umgebung, aber nur so, und alles Entscheidende, alles, was Durchbrüche schaffen soll, alles, was sich herausbefördern soll aus Nöten und dergleichen, das soll vom Herrn kommen. Das übergibst du ihm. Und da bist du fleißig. Fleißig heißt, das Wort steht im Hebräer 4, dass du im Umgang mit dem Worte Gottes fleißig dein Herz füllst und es voll hältst. Mit seinen Worten, mit seiner Verheißung, mit seinen Zusagen und mit seinem Geist. Da wirst du erleben, dass erst, was das Wort tut, ich zitiere jetzt wieder sinngemäß diese fettgedruckte Stelle in Hebräer 4, du wirst erleben, dass das Wort Gottes trennt. Es trennt das Geistliche vom Seelischen und Fleischlichen. Und wird herausstellen, dass vieles von dem, was du als Normalsituation und Reaktion angesehen hast, einfach ungöttlich ist, seelisch ist. Alles, was mit Ehrgeiz zu tun hat oder mit Unruhe, mit Hektik, alles, was den Frieden raubt, alles, was dein Herz veranlasst, dass es jagt, den Blutdruck hochtreibt, die Nächte zur Qual macht, all das wird getrennt. Und der Herr sagt, das soll nicht in deinem Leben sein. Schau auf mich, ich mache das für dich. Und das Erste, was geschieht, ihr Lieben, jetzt folge ich nun den nächsten Versen aus Jesaja 58. Das Nächste, was dann geschieht, ist, dass du die Lust am Herrn erlebst und genießt. Das kommt nur dann zustande, wenn du erste Schritte des Glaubens gegangen bist und das dem Herrn übergeben hast, was dich plagt oder auffordert, die Dinge selbst zu lösen. Müssen wir verstehen, ihr Lieben. Es plagen ja nicht nur solche Aufforderungen uns, sondern sie reizen uns auch. Sie wollen uns sagen, du, das schaffst du. Du kennst dich doch. Hast doch damals geschafft. Ne? Du hast noch nicht ausgeschöpfte Reservoirs und Fähigkeiten, Fertigkeiten, die du noch nie richtig angewandt hast. Warte einen Augenblick oder leg gleich jetzt los, ja? Und krempel die Ärmel auf, das schaffst du. Das ist gut und gern 50% der Aufforderung. Und die anderen 50% sind einfach die manifesten, leidvollen Spannungen und Plagen, die du von vornherein spürst. So oder so, der Appell geht an dich, das irgendwie selbst zu bewältigen. Und der Herr sagt, nein, das mache ich. Eigentlich habe ich es schon gemacht. Was du brauchst, ist vorhanden, in einer Vorform vorhanden. Du brauchst geöffnete Augen, damit du die Wirklichkeit in der unsichtbaren Welt siehst, die dann in die sichtbare Welt rüberkommt, wenn du mir vertraust. Und indem du mir vertraust, wirst du erleben, dass Entspannung über dich kommt. Du wirst nehmfähig, empfangsfähig. Und wenn du empfangsfähig wirst, dann kann ich selbst, ich dich beglücken. Ich, der Herr, ich will dich beglücken. Du sollst Lust an mir bekommen. Also das Resultat, was wir eigentlich durch alle unsere Maßnahmen nach vielen Zwischenschritten und Umsetzungen erreichen wollen, Entspannung und Freude und Lust zu haben, das gibt der Herr uns von Anfang an. Ist das nicht genial? Seid ihr übrigens noch da? Ja, schön. in der Ruhe der Schlafens. Der Kirchschlaf ist nicht gesund. Glaub mir das. Lass uns einmal ganz kurz das durchdenken. Weswegen gehst du zur Schule? Um eine gute Voraussetzung für einen späteren Beruf zu haben. Weswegen willst du einen guten Beruf haben? Um möglichst viel Geld zu verdienen und im Rahmen deines Berufes Karriere zu machen und von Einfluss zu sein. Weswegen willst du Geld haben, weswegen willst du Einfluss haben? Weil es Spaß macht, weil es Freude macht, weil es Lust macht, weil es Wunder erzeugt. Weswegen lebst du weiter, nachdem du das schon alles hinter dir hast, weil du glaubst, dass es eine Steigerung von dem mit der Pension, mit der Rente gibt? Was immer du tust, du hast immer Lustabsichten. Auch kein einziger ist hier, der sagt, nein, für mich stimmt das nicht. Ich glaube dir nicht, wenn du es sagen wolltest. Wir alle sind von Gottes Planung her und Schöpfungsidee her so gebaut, dass wir den Fortschritt an Freude, an Lust, an Wonne, an Frieden erleben wollen. Und ihr Lieben, wenn wir das alles mit unseren eigenen Maßnahmen und Anstrengungen erreichen wollen, müssen wir so viel ackern, dass wir es nicht schaffen. Und wenn wir es doch geschafft haben sollten, dahin zu kommen, dass wir Lust haben könnten, dann wird das salomonische Gesetz eingreifen. Kennt ihr das, ja? Das salomonische Gesetz besteht darin, dass der Herr einigen, die auf Biegen und Brechen bestimmte Ziele erreichen wollen, es gelingen lässt, diese Ziele zu bekommen. Viel Geld, großen Einfluss, großen Reichtum zu haben, aber sie haben nicht die Fähigkeit, es zu genießen. Also ihr Lieben, das ganze Verfahren ist von A bis Z verkorkst. Fangen wir anders an. Fangen wir mit der Lust am Herrn an. Die Lust am Herrn kommt nur für denjenigen, der diese Wahrheiten versteht und übernimmt. Sie kommt wirklich. Es ist eine gesteigerte Form von Frieden, gewürzt mit Freude, der Erfahrung von Gerechtigkeit, geliebt zu sein, wertvoll zu sein, Wertgefühl. Das will der Herr dir geben. Und wenn du so viel davon hast, ich übertreibe jetzt für ein paar Sekunden leicht, ja, wenn du so viel davon hast, dass du sagst, Herr, das ist so schön, was brauche ich noch mehr? Ich lass fahren den Tank der Welt. Dann sagt der Herr, du, das ist nicht alles, was ich zu diesem Thema gesagt habe, schlag einmal auf Psalm 37, die Verse 4 und 5. Und dort liest du, dort sage ich dir, wenn dein Herz voll von meiner Lust ist, dann fordere dich auf, dass du anfängst zu begehren und das, was du begehrst, will ich dir geben. Das will er wirklich. Bleiben wir jetzt bei Jesaja 58. Dann wirst du deine Lust haben am Herrn und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Denn des Herrn Mund hat es geredet. Ihr Lieben, in den frommen Kreisen ist viel davon die Rede, dass wir in den Niederungen uns bewegen, dass wir Menschen der Täler sind und des Sumpfes sind und dass wir den unteren Weg gehen sollen und so weiter und so weiter. Und richtig verstanden ist eine ganze Menge Wahrheit daran. Aber es wird selten richtig verstanden. Es wird selten eigentlich, wird meistens nur so benutzt, dieser Hinweis darauf, dass man seine eigene Schwäche und seine Mängel damit kaschiert oder glorifiziert und sagt, wir Kinder Gottes sind für die Höhen nicht berufen. Welch eine Lüge! Kann jemand Amen sagen? Danke, ihr Lieben. Wir sind nach diesem Wort auch für die Höhen berufen. Der Herr will uns über die Höhen gehen lassen. Oder schweben lassen, wie auch immer. Der Herr will uns sagen, ihr seid mein Volk. Wenn ihr meine Werke nehmt und eure Werke beiseite tut, sollt ihr erleben, dass ich euch auch auf die Höhen führen kann. Und ihr sollt anderen es schmackhaft machen, die sehen, von welchen Quellen her ihr kommt. Dass ihr nicht als ein arrogantes und ignorantes Volk daherkommt und sich nur an seinen hohen Höhenerfahrungen delektiert, sondern sie sollen sehen, dass ihr von Herzen demütig seid. Dass ihr Menschen seid, in dem meine Freude, mein Frieden, meine Lust ist. Ja? Und die dann nachträglich zusätzlich gesegnet werden durch manche Höhenerfahrungen. Es sollen ja meinetwegen, wenn du unbedingt willst, es ist kaum vermeidbar, gebe ich zu, auch einige Tiefen drin sein. Aber ihr Lieben, das Normale sind offenbar die Höhen und nicht die Tiefen. In den Tiefen müssen wir uns bewähren. Oder die Wüsten sind nicht ganz vermeidbar, gar keine Frage. Wir müssen da sehr vorsichtig und sehr keusch umgehen mit den Proportionen und Relationen. Aber ihr Lieben, das Normale sind die Höhen, ihr Lieben, weil die Höhen ausweisen sollen, wer unser Herr ist. Und durch die Höhen sollen wir andere es schmackhaft machen, zu diesem Herrn zu kommen. Preis dem Herrn. Und das hat etwas mit diesem gewaltigen Thema zu tun, ihr Lieben. Wenn wir auf unsere Werke verzichten und seine nehmen, an den entscheidenden Stellen. Die entscheidenden Stellen sind jene Stellen, wo du in Nöten bist, wo Spannung da ist, wo Schmerzen da ist, wo Verzweiflung da ist. Da gibt es solche bestimmten wunderbaren göttlichen Werke, die darauf warten, von uns im Glauben entdeckt und übernommen zu werden. Halleluja! Und wie geht's dann weiter? Ich habe es vorgelesen. Und dann will ich dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Diesmal wird er hier ausdrücklich Jakob genannt, wiewohl er nach den chlorreichen Erfahrungen dann später Israel genannt wurde. Lieben, was sind die Erfahrungen von Jakob gewesen, die wir als Erbschaft übernehmen sollen? Jakob, ihr Lieben, er war doch der Hektiker par excellence. Schon im Mutterleib hat er solche Anstrengungen unternommen, möglichst der Erste zu sein. Er hat es nicht ganz geschafft, er hat sich an die Ferse von seinem Bruder gehängt und deswegen wurde er auch Jakob genannt. Jakob heißt einmal Ferse und zum Zweiten List. Ja. Das war sein Leben. Jakob, ihr Lieben, war das Schlitzohr par excellence, ohne Frage. Und als Schlitzohr hat er viel Herzeleid und viel Not und viel Verfolgung und viel Fliehen leiden müssen, bis er sich auf das Reden des Herrn einließ und diese Dinge beiseite tat. All das eigene verkrampfte Mühen, er hat es beiseite getan. Er vertraute seinem Herrn. Und als er seinem Herrn so vertraute, dass seine Redlichkeit für ihn sprach, wie es an anderer Stelle heißt, konnte der Herr seine, die göttlichen Werke, in sein Leben hineinbringen. Und er wurde ein Mann des Friedens, von Weisheit und maximalem Wohlstand, ohne eigenes Bemühen. Er hat die unsinnigsten Maßnahmen betrieben, die man nur betreiben kann, um zum Reichtum zu kommen. Kennt ihr sie? Vielleicht wie unsere Gäste. Ganz, ganz kurz. Ja. Er war der Hirte von seinem Onkel Laban. Und unter seinem Hirtendienst sind die Herden des Laban gewachsen und gewachsen. Sie wurden gewaltig. Und dann bekam Laban doch irgendwie ein schlechtes Gewissen und er spürte, oh, es könnte eines Tages Jakob von mir gehen, dann hört der Segen auf und hat ihm gesagt, hör mal zu, lieber Jakob, ich sehe ein, du brauchst auch eine Entlohnung. Was soll dein Dienst sein? Was kann ich dir geben? Und dann kam jener Kuhhandel zustande. Der Jakob sagte, du musst mir nichts geben. Nein, du musst mir wirklich nichts geben. Machen wir es doch so, dass wir unsere Herden aufteilen und dass alle Tiere, die gefleckt, bunt und gesprenkelt sind, ob nun Schafe oder Kühe oder Ochsen oder Widder oder sonst was, die kommen von vornherein zu dir. Von vornherein zu dir. Und dann bleiben nur noch die Einfarbigen übrig. Auch die will ich gar nicht haben. Wirklich nicht. Wenn die Einfarbigen Jungen kriegen und wenn die Jungen gesprenkelt sind oder farbig, nur die will ich haben, nicht mehr. Und Laban sagte, du hast recht, so machen wir es. Das ist eine total gerechte Regelung. Ja? Ich bin völlig einverstanden. Wie kann man nur so weise sein, wie du es eben zum Ausdruck gebracht hast? Und er hat dann seine Herde 3 Tagesreisen weit getrennt von der anderen. Und dann hat er auch anschließend eben all die Gesprenkelten genommen. Aber kam wenig. Die einfarbigen, die von den einfarbigen Muttertieren kommen sollten. Dann bekamen die auf einmal, die einfarbigen Muttertiere, alle gesprenkelte Tiere. Und das haben sie dann 10-mal verändert. Und jedes Mal klappte es so, dass es zum Gunsten von Jakob ausging. Und das ist die Erbschaft Jakobs. Nachgeben. Nachgeben. Der Chef hat eine Entscheidung zu treffen, soll er dich befördern oder deinen Kollegen? Alles in dir sagt, ich bin es, ich bin es. Der Herr sagt, überlass dem anderen den Vortritt, er soll befördert werden. Das ist die normale Förderung. Meine kommt extra und er wird sie dir geben. Du kannst an allen Stellen den Weg gehen, dass du nicht selbst nachhebst. Das ist die Erbschaft von Jakob. Und erst in der praktischen Situation, ihr Lieben, nicht im Gedanklichen, sondern erst wenn du es tust, bekommt der Herr das Mandat für dich zu handeln. Als wir als Gemeinde angefangen haben, zu allen Opfern, die wir gegeben haben, dann in den letzten Monaten immer Mengen rauszugeben, aber sie mussten erstmal rausgegeben werden, nicht nur uns gedanklich damit beschäftigen, kam der Segen, kam der Segen. Als andere von uns sich entschieden haben, ich will ein Segen sein, praktisch nicht nur Segnungen denken, sondern sie vollziehen. Ich will Nachteile in Kauf nehmen, aber nicht voller Verzweiflung und voller Minderwertigkeit und voller Zweifel und voller Ängste, sondern ich nehme Nachteile, Segnen in Kauf. Ich hole sie mir regelrecht. Dann kam der Segen, dann kommt der Segen. Der Herr will dir sagen, die Schätze des Himmels sind da, wenn wir diese Wahrheiten umsetzen in praktische Handlungen. Er hat einen solchen Ehrgeiz, unser Herr, sich zu erweisen als der Gott im Alltag, als der Gott in den schwierigen Situationen, als der Gott in den Verlegenheiten, als der Gott, der dann einen Ausweg weiß, wenn wir keinen mehr Ausweg. Er hat ein solches Verlangen, dass wir ihn ranlassen sollten, damit wir seine wunderbare Hand in Aktion erleben. Und zum Schluss sagt der Herr noch, ein ganz interessantes Wort, des Herrn Mund hat es geredet. Ihr Lieben, normalerweise ist das alles, was wir erfinden, nicht des Herrn Mund, sondern seine Schrift. Aber hier an dieser Stelle sagt ihr, das rede ich zu euch. Denn Glauben kommt nicht aus dem Lesen, sondern aus dem Hören dessen, was gesprochen, was geredet wird. Der Herr ist heute hier. Und er will dich erleben lassen, wie diese Dinge nicht nur einige wenige, sondern wir uns allen zugänglich wird, die wir das hören. Er will dich segnen mit seinen Werken, die von Anbeginn fertig sind. Du brauchst keine weiteren. Er hat jede Lebenssituation, die du durchlebst oder durchleidest, hat er schon vorher gesehen. Und die zugehörigen Erlösungswerke, nicht nur die Erlösung in dem Sinne, dass du Kind Gottes wirst, dass du deine Schuld bei ihm abgibst, dass du ewiges Leben bekommst und seine Gerechtigkeit erfährst, sondern auch alle anderen lösenden und erlösenden Werke, sie sind da. Und sie warten darauf, abgerufen zu werden. Und der Herr will sich so unter uns verherrlichen und Dinge tun, die dann auch andere hören, weil sie merken, da ist ein Volk, das auf den Höhen geht. Ja? Und die sollen neugierig werden und neidisch werden und gezogen werden und gereizt werden hin zu einem solchen wunderbaren Gott, der so nah ist und so viele praktische Antworten hat und sie bereit ist zu geben, wenn wir uns darauf einlassen. Die Frage ist, lassen wir uns darauf ein? Ja? Wollen wir uns darauf einlassen? Wollen wir uns wirklich darauf einlassen? Ja, danke. Herr, du hast es gehört. Etwas zögernd, aber ich will herauslesen, doch eine innere Entschlossenheit. Hoffentlich irre ich mich nicht. Und Herr, ich danke dir, dass dein Wort gilt. Ich danke dir, dass all die Schwierigkeiten, die wir haben, die Pforten in deine Herrlichkeit sind. Ich danke dir, dass nichts, was uns plagt, von einem Kaliber ist, dass es sich dieser deiner wunderbaren Gesetzmäßigkeit entzieht, dass es nicht zu bewältigen ist. Und der Herr erklärt, alle Not in diesem Saal ist dieser meiner Wahrheit untergeordnet. Und die Hilfe des Herrn ist größer und stärker als alles, was uns bedrängt. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns die Augen öffnest, dass du auf unserer Seite bist, dass du uns die Zusammenhänge verdeutlichst und es leicht machst, das zu verstehen und zu erfassen. Und danke, Herr, dass wir heute beginnen können. Komm nun, Heiliger Geist, und hilf uns, dass wir diese Wahrheiten in Verbindung bringen mit den Nöten, die uns jetzt drücken. Ich danke dir, dass an dieser Stelle der Segen kommt und dass es eine Art Eröffnungssegen wird für viele nachfolgende ähnliche Segnungen. Und ich preise dich, dass du wirklich durch deine Güte, die du deinem Volk zeigst, andere neugierig machen willst. Und genau das wollen wir erleben, Herr. Wir wollen erleben, dass das überspringt zu uns. Dass wir voller Dankbarkeit und voller Freude nicht anders können, als Kolporteure deiner Liebe zu sein und mit unseren ganz praktischen Zeugnissen die Menschen hinzuführen zu dir. Danke, dass du handeln willst. Halleluja. Amen. Amen. Wenn wir jetzt gleich singen, dann möchte ich die bitten, eine Entscheidung für den Herrn zu treffen, der so lebensnah, so praktisch ist, die ihn noch gar nicht kennen. Und ihn kennenzulernen ist das Schönste, was es auf dieser Erde gibt. Er kommt sofort. Man muss nur ihm mitteilen, ich habe eine Sehnsucht nach dir. Ich höre von dir, dass du schöne und starke Dinge tust. In mir ist aber noch so viel Spannung. Der Herr sagt dir, ja, das ist noch dieser Zustand der alten Feindschaft, die ist noch nicht beseitigt. Wenn du dein eigenes Bemühen einstellst, mit eigener Kraft dein Leben zu bewältigen, wenn du erkennst, dass du gemessen an meinen Geboten und Worten gesündigt hast und wenn du siehst, dass du selbst mit keiner Macht aus diesen Nöten, Verpflichtungen herauskommst, wenn du das alles siehst und zu mir kommst, will ich dir all das verlassen. Erlassen und vergeben und dich segnen und sein Kind Gottes machen. Das ist das erste Angebot. Und dann sind hier einige da, die spüren, das, was ich heute gehört habe, muss ich sofort festmachen an einer ganz bestimmten Angelegenheit. Und dann mach es auch. Das kannst du da, wo du sitzt, machen oder wo du stehst, machen, aber das kannst du mit jemand anders machen. Der Herr will dich segnen. Noch ein spezieller Segen. Ich weiß nicht, ob jemand hier gilt heute Morgen oder heute Abend, das weiß ich nicht. Aber es muss jemand hier sein, eine Frau, vermutlich jüngeren Alters, die hat eine bestimmte Krankheit, nämlich durch eine Entzündung oder durch Unfall oder was es sein mag, ja, Mühe, also die Milchgänge in der Brust sind verschlossen. Und das führt zu allerhand Komplikationen. Ich würde es nicht sagen, wenn ich nicht in den letzten 24, 48 Stunden, 36 Stunden ungefähr, das vom Herrn immer wieder gesehen habe. Deswegen muss ich es weitergeben. Das ist für die Betreffende, die dann Heilung erfährt, keine Sache der Verlegenheit, sondern ein sehr, sehr nützlich. Also wen das betrifft, das kann auch nur eine Person sein, komm auch nach vorne. Oder heute Abend will ich es nochmal sagen, wenn es heute Morgen der Fall ist. Gut, lasst uns jetzt aufstehen und reagieren.